Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Michael Bödecker. Hallo. Wir gehen heute auf eine Reise hinein ins Innere des menschlichen Körpers. Für mehr Orientierung sorgt dabei jetzt eine Art neue Landkarte, der Human Cell Atlas. Außerdem berichten wir über einen großen Asteroiden, der in ein paar Jahren nur ganz knapp an der Erde vorbeifliegen wird. Und wir nehmen eine interessante Hypothese aus der Physik genauer unter die Lupe. Ein Physiker möchte nachweisen, dass nicht nur Energie, sondern auch Information eine gewisse Masse besitzt. Aber zuerst geht es jetzt um die Corona-Pandemie. In den reicheren Ländern der Erde sinken zwar die Zahlen, aber für viele andere Länder gilt das nicht. Das sehen wir gerade besonders deutlich am Beispiel Nordkorea. Kaum jemand ist dort geimpft und das Coronavirus breitet sich sehr schnell aus. In Zukunft soll die Pandemiebekämpfung weltweit besser laufen. Das ist zumindest das erklärte Ziel des zweiten globalen Covid-19-Gipfels in den USA. Gut 3 Milliarden Dollar wurden dort als Hilfe zugesagt. Neben Geld geht es aber auch um die Strategie. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat zugehört. Volkert, was bringt denn so ein Gipfel, wenn doch die Corona-Zahlen gerade sinken?
Also der indonesische Gesundheitsminister sagte, schwere Krisen bieten Möglichkeiten und die sollte man nutzen. Konkretes Beispiel, die USA, die stellen dem Medizinpatentpool der Weltgesundheitsorganisation 11 Lizenzen zur Verfügung. Dieser Pool lag lange brach, aber jetzt scheint er sich zu füllen und das bietet den Herstellern im globalen Süden die Möglichkeit, selbst Impfstoffe oder Medikamente zu entwickeln oder herzustellen.
Es soll also einen Wissenstransfer geben. Um was für Technologien geht es dabei denn konkret?
Ja, also am wichtigsten dürfte die Lizenz für das stabilisierte Spike-Protein sein. Spike kann mehrere Formen annehmen und wird dadurch für das Immunsystem sozusagen unscharf. Und in den USA wurde schon vor Jahren eine stabilisierte Form entwickelt, die für Abwehrzellen besonders sichtbar ist. Und die steckt jetzt in vielen der erfolgreichen Corona-Impfstoffe. Und diese Lizenz, die ermöglicht jetzt Unternehmen im globalen Süden, hier auch zu forschen. Und Deutschland wird konkret die Impfstoffproduktion in Afrika mit 500 Millionen Euro unterstützen, allerdings über direkte Lizenzen, nicht über diesen Patentpool. Und diese Produktion in vielen Weltregionen vor Ort gilt für künftige Pandemien als entscheidend, auch wenn Aspen Pharmacare aus Südafrika gerade überhaupt keine Abnehmer für seinen Lizenzimpfstoff von Johnson & Johnson findet. Das Angebot an Impfstoffen ist nämlich inzwischen deutlich größer als die Nachfrage. Viele Länder haben Probleme, die vorhandenen Dosen auch zu verimpfen, vor allem in entlegenen Regionen oder bei benachteiligten Gruppen. Und auch hier wurde bei dem Gipfel Hilfe zugesagt.
So eine SARS-CoV-2-Infektion, die ist gefährlich, wenn man keine Impfung hat, vor allem für Risikopersonen. Aber inzwischen gibt es ja auch Medikamente. Was tut sich denn bei der Behandlung der Krankheit?
Ja, Paxlovid ist die wirksamste Therapie kurz nach der Infektion, aber ähnlich wie bei den Impfstoffen, die reichen Nationen haben einfach alle Dosen aufgekauft. Und der entscheidende Unterschied ist jetzt, Hersteller Pfizer hat dieses Medikament schon im November in diesen Patentpool gegeben. Und die Clinton Health Access Initiative, die hat ein Konsortium von erfahrenen Generika-Herstellern im globalen Süden organisiert und die werden die Paxlovid-Behandlung für weniger als 25 Dollar anbieten. Das ist sensationell. Bei uns liegt der Preis 20-mal so hoch. Ab Anfang 2023 sollen jeden Monat 4,5 Millionen Schachteln Paxlovid-Generika produziert werden. Das könnte dann auch die Testzahlen wieder steigen lassen. In vielen Ländern bringt ein positiver Test aktuell Nachteile. Das würde sich ändern, wenn eine effektive Behandlung vor Ort zur Verfügung steht. Test to treat heißt das. Teste, um zu therapieren. Aber damit das funktioniert, müssen die Länder auch ihr Gesundheitssystem stärken. Und da war Corona für viele Länder im globalen Süden wirklich ein Weckruf.
Ja, stärkere Gesundheitssysteme, die dürften ja auch in zukünftigen Pandemien entscheidend sein. Was hat der Gipfel da ergeben?
Ja, da kamen 960 Millionen Dollar für einen Fonds zur Vorbereitung auf künftige Pandemien zusammen. Der sitzt bei der Weltbank, wird wohl im Juni gegründet und damit sollen gerade Länder mit niedriger Wirtschaftskraft in die Lage versetzt werden, sich auf künftige Erreger vorzubereiten. Gefördert wird alles, was auf einer Liste der Weltgesundheitsorganisation steht, also Aufbau von Laboren, Tiergesundheit, aber auch die Ausbildung von Gesundheitspersonal. Ob dieser Fonds am Ende tatsächlich was gegen künftige Pandemien bewirken kann, das wird davon abhängen, ob die Finanzierung weiterläuft, auch wenn die Sorge vor Corona hoffentlich dann bald vorbei sein wird.
Auf dem zweiten globalen Corona-Gipfel wurden Hilfen zugesagt für die Pandemiebekämpfung. Die Infos dazu hatte Volkert Wildermuth. Dankeschön. Don't Look Up. Das war letztes Jahr eine Hollywood-Komödie mit einem ernsten Thema. Ein Komet aus dem All bedroht die Erde, Fachleute weisen auf die Gefahr hin und werden von Politik und Medien allerdings kein bisschen ernst genommen. Mit ganz ähnlichen Problemen beschäftigt sich diese Woche eine Online-Konferenz, der Titel Apophis T-7 Jahre. Dabei geht es um einen echten Brocken aus dem All, nämlich um den Asteroiden Apophis. In 7 Jahren wird der Asteroid unangenehm nah an der Erde vorbeifliegen. Karl Urban mit den Einzelheiten.
Im Jahr 2004 finden US-Astronomen am Himmel einen unscheinbaren Punkt. Es ist ein neuer Asteroid, was für sich nicht ungewöhnlich ist. Doch dieser Asteroid ist besonders. Erste Berechnungen ergeben, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,7% im April 2029 auf die Erde stürzen könnte. Die Entwarnung kommt erst 2 Jahre später, dank genauerer Beobachtungen. Der 350 Meter breite Asteroid, der mittlerweile den Namen Apophis trägt, wird die Erde verfehlen, wenn auch nur knapp. Apophis wird die Erde im Bereich des geostationären Orbits bei 30.000 Kilometern passieren. Man wird ihn beobachten können, zum Beispiel aus dem Nahen Osten oder aus Osteuropa. Er wird relativ hell sein, das heißt, man wird ihn gerade so mit dem bloßen Auge oder mit einem Fernglas beobachten können. Vishnu Reddy ist einer der Teilnehmer der Konferenz Apophis T-7 Jahre. Obwohl der Einschlag mittlerweile als ausgeschlossen gilt, haben sich Astronominnen und Astronomen mit Planspielen auf das Ereignis vorbereitet. Reddy gehört zu einer Gruppe von 100 Forschenden weltweit, die zum dritten Mal diskutieren, wie die Erde potenziell gefährliche Asteroiden erkennen und abwehren könnte. Das Ergebnis? Nur wenn bestehende Suchteleskope weiter ausreichend finanziert und ausgebaut werden, besteht eine Chance, auch kleinere Brocken zu entdecken.
Yes, we have the tools and techniques to at least detect and characterize.
Wir haben Werkzeuge und Techniken, um Himmelskörper der Größe von Apophis zu erkennen. Herausfordernd sind die kleineren Objekte. Ein 140 Meter großer Asteroid kann große Teile eines Landes zerstören oder ein kleines Land ganz ausradieren. Diese Brocken müssen wir finden. Und dann müssen wir sie ausreichend genau studieren, um ihre Umlaufbahnen über 100 Jahre in die Zukunft zu berechnen. Während Asteroiden der 300-Meter-Klasse von Apophis heute zu großen Teilen bekannt sind, kennen Astronomen erst schätzungsweise 10% aller Objekte, die nur halb so groß sind. Um für den Ernstfall auch die mechanischen Eigenschaften solcher Asteroiden besser zu verstehen, möchte die NASA Apophis bei seinem Vorbeiflug im Jahr 2029 deshalb auch direkt beobachten. Die US-Raumfahrtagentur wird die Raumsonde OSIRIS-REx zu Apophis schicken, die gerade noch auf dem Weg zurück von einem anderen Asteroiden ist. Michael Nolan leitet das Wissenschaftsteam der Mission.
We almost never get to do experiments.
Wir sind selten in der Lage, mit etwas so Großem zu experimentieren. Wir wollen vor allem verstehen, wie das Sonnenlicht den Asteroiden verändert. Es könnte sein, dass die Oberfläche beim Vorbeiflug ein wenig freigelegt wird. Wir glauben zwar nicht, dass sich die Form von Apophis dramatisch verändern wird, aber es könnte zu kleineren Erdrutschen kommen. Die Raumsonde soll Apophis nach 3 Schwungmanövern an der Erde im April 2029 erreichen, kurz nach dessen knappen Vorbeiflug an der Erde. OSIRIS-REx soll Bilder machen und möglicherweise mit dem Roboterarm auf der Oberfläche graben, um eine wichtige Frage zu klären. Wie fest ist das Material? Wie würde ein Asteroid wie Apophis reagieren, wenn auf ihm Sprengstoff oder im Notfall auch Atomwaffen gezündet werden? Diese Fragen sind noch immer offen.
Karl Urban über den Asteroiden Apophis, der in einigen Jahren an der Erde vorbeifliegen wird. Der menschliche Körper ist unglaublich kompliziert. Er besteht aus vielen Billionen Zellen. Die haben zwar alle das gleiche Genom, aber sie unterscheiden sich. Eine Leberzelle ist zum Beispiel ganz anders als eine Zelle im Gehirn. Mehr Orientierung liefern soll jetzt der Human Cell Atlas, so eine Art Google Maps für den Menschen, wo man genau nachsehen kann, welche Zellen es wo im Körper gibt. Dieser Zellatlas hat jetzt große Fortschritte gemacht. Von den Ergebnissen berichten gleich 4 Artikel in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Science. Daran mitgewirkt hat die Genombiologin Sarah Teichmann vom Wellcome Sanger Institut in Cambridge. Ich habe sie gefragt, was für sie die wichtigsten neuen Erkenntnisse sind.
Wir haben mehr als 500 Zelltypen aus über 30 Geweben analysiert, also insgesamt in den 4 Papers. Und wir haben die genauen Muster von Genexpressionen in jedem dieser 500 Zelltypen eben charakterisiert.
Das heißt, Sie wissen, welche Gene dort an- und ausgeschaltet sind?
Genau, wir wissen, in welcher Zelle welche Gene angeschaltet sind und die dann eben die Funktion dieser Zelle ausmachen.
Und diese Zellen sind ja sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Endothelzellen, also Zellen, die etwas im Körper auskleiden, ein Blutgefäß zum Beispiel, die gibt es an vielen Stellen und die sind aber anscheinend unterschiedlich, als man bisher dachte.
Ja, das ist richtig. Also es gibt Systeme wie die Blutgefäße, das Immunsystem, das Nervensystem und so weiter, die im gesamten Körper verteilt sind. Und diese sehr fein aufgelöste Charakterisierung mit Single-Cell Genomics erlaubt es, die detaillierten Unterschiede von diesen Systemen in verschiedenen Körperzellen zu charakterisieren und besser zu verstehen.
Single-Cell Genomics heißt, es wird wirklich das Genom einer einzelnen Zelle untersucht?
Ja, richtig. Also das ist eben die spannende Geschichte an dem Human Cell Atlas, ist, dass wir diese neue Generation von Genomtechnologien ausschöpfen, wo wir von jeder einzelnen Zelle die Gene sequenzieren können, die aktiv sind. Und das ist sowohl für Zellen wie auch für einzelne Zellkerne und zusätzlich auch in Gewebeschnitten, sodass wir ein richtiges Koordinatensystem, also eine richtige Landkarte von den Zellen ausrechnen können in den Geweben.
Wofür sind diese Erkenntnisse wichtig? Was kann man jetzt damit machen?
Ein ganz konkretes Beispiel kam aus der Pandemie, wo sich das ganze Konsortium, also von Hunderten von Forschern aus der gesamten Welt zusammengetan hat, am Anfang der Pandemie. Und dann haben wir unsere Daten geteilt und nachgerechnet, wo die Rezeptoren für den SARS-CoV-2-Virus sitzen und auch für andere Viren. Aber SARS-CoV-2 war natürlich das Aktuelle in dem Moment, Anfang 2020. Und das hat uns sehr klar gezeigt, welche Zellen in der Nase, also welche Epithelialzellen der Nase, sehr hohe Expressionen für ACE2 und TMPRSS2 und die anderen SARS-CoV-2-Rezeptoren haben. Und so kann man sich den Zellatlas sozusagen als Landkarte, molekulare Landkarte vorstellen. Also dass man für Viren, Medikamente, genetische Varianten und so weiter sehr genau analysieren kann, wo die Moleküle exprimiert sind. Und in der Pandemie war das natürlich so, dass das sofort bedeutend war für die Maskenpflicht. Also dass die Nase geschützt ist.
Wenn man jetzt diese Zellen genauer versteht, weiß man dann auch besser, wie bestimmte Medikamente wirken oder auch, wo sie vielleicht Nebenwirkungen auslösen?
Ja, das funktioniert genauso wie mit dem Prinzip des Covid-Zellatlas. Genau dieses selbe Prinzip einer molekularen Landkarte gilt für Medikamente. Sprich, man kann nachrechnen, genau in welchen Zellen das Zielmolekül des Medikaments exprimiert ist und wo dann die Wirkung entsteht im Körper und wo dann eben auch Nebenwirkungen entstehen können.
Wenn wir mal bei diesem Bild von der Landkarte bleiben, die Rede war ja auch schon von einer Art Google Maps für den menschlichen Körper. Ja. Wenn wir mal in diesem Bild bleiben, wie viele weiße Flecken auf dieser Landkarte gibt es noch? Also haben wir eine ganz gute Übersicht oder könnte es auch ganze Kontinente geben, die wir noch nicht entdeckt haben?
Es gibt sicherlich Organe, die viel weniger untersucht sind als andere. Also es gibt schon noch weiße Flecken. Das Projekt ist noch nicht fertig, aber es ist eben jetzt ein großer Fortschritt, den wir jetzt erreicht haben und den die ganze Community auch zusammen erreicht hat.
Sagt Genombiologin Sarah Teichmann zum Human Cell Atlas, eine Art Landkarte für den menschlichen Körper. E ist gleich mc Quadrat, so lautet die berühmteste Formel der Welt, erdacht von Albert Einstein. Die Formel besagt, dass Masse und Energie äquivalent sind und dass sie ineinander umgewandelt werden können. Genau das passiert ja auch im Inneren der Sonne, wenn Wasserstoff zu Helium verschmilzt und dabei enorme Mengen an Energie frei werden. Vor einiger Zeit verblüffte ein englischer Physiker die Fachwelt mit der Behauptung, dass nicht nur Energie Masse besitzt, sondern auch Information. Nun hat er ein Experiment vorgeschlagen, das diese These belegen könnte. Frank Rothe-Lüschen hat mit ihm gesprochen.
My name is Dr. Melvin Wobson. I am a senior lecturer in physics at the University of Portsmouth.
Eigentlich beschäftigt sich Melvin Wobson an der Universität Portsmouth mit neuartigen Konzepten für digitale Speicher. Dabei stößt der Physiker auf eine Arbeit aus dem Jahr 1961, verfasst vom deutsch-amerikanischen Informationswissenschaftler Rolf Landauer. Dessen Hypothese, abgeleitet aus den Grundgleichungen der Thermodynamik, wird ein Bit, also die kleinste Informationseinheit, gelöscht, sollte ein winziges bisschen Energie frei werden in Form von Wärme.
Das Landauer-Prinzip besagt, dass Information physikalisch ist. Und das bedeutet, dass Information mit Energie verknüpft ist.
Lässt sich das nicht weiterdenken und mit Einsteins berühmter Erkenntnis verknüpfen, dass Energie und Masse äquivalent sind, E gleich mc Quadrat? Durchaus, meint Wobson und präsentiert eine verwegen klingende Idee.
We know that mass-energy equivalence is true.
Seit Einstein wissen wir, dass Masse und Energie äquivalent sind. Und seit Landauer ist klar, dass Information und Energie gleichwertig sind. Da ist es natürlich naheliegend, dass auch Information und Masse äquivalent sind. Und das bedeutet, Information besitzt Masse. Bislang gibt es 4 Materiezustände: fest, gasförmig, flüssig und plasmaförmig. Wenn Information Masse hat, hätten wir eine weitere, eine 5. Form von Materie im Universum.
Informationsmasse, so nennt Wobson diesen 5. Materiezustand. Seiner Ansicht nach hat jedes Elementarteilchen Informationen über sich selber gespeichert, ähnlich wie der Bauplan eines Lebewesens in seiner DNA steckt. Und genau diese Information soll dann Masse besitzen. Allerdings wäre die unmessbar klein. So würde eine Festplatte, auf der man 1 Terabyte Daten löscht, um ganze 10 hoch minus 22 Gramm leichter, weniger als 1 Trilliardstel Gramm. Als Wobson seine Hypothese 2019 veröffentlicht, reagiert die Fachwelt verhalten. Viele lehnen die Idee der Informationsmasse rundweg ab mit dem Argument, Information sei nun mal kein harter physikalischer Begriff, sondern eher ein gedankliches Konstrukt. Andere halten die Thesen zumindest für interessant, etwa Klaus Lemmerzahl von der Uni Bremen.
Ich sehe das sehr positiv, dass man sich damit beschäftigt und guckt, da irgendwie den Weg zu bereiten. Aber ob das jetzt wirklich die Erkenntnis ist, die der Kollege da jetzt gemacht hat, das weiß ich nicht. Also, dass da irgendwelche Speicher leichter werden, wenn man da den Speicherplatz umdefiniert. Ob das jetzt wirklich genau so passiert, das ist, glaube ich, nicht gesagt.
So lässt Wobson in seinen Formeln die Regeln der Quantenphysik unberücksichtigt, was aber wahrscheinlich nötig wäre, meint Lemmerzahl. Um die Debatte voranzubringen, bräuchte es nun etwas Handfestes. Das weiß auch Melvin Wobson.
Das Einzige, was zählt, ist ein experimenteller Beweis. Deshalb habe ich darüber nachgedacht, wie sich diese Idee im Labor überprüfen lässt.
Kürzlich hat der Physiker ein Experiment vorgeschlagen, das die Existenz der Informationsmasse nachweisen soll. Basis ist die Reaktion eines Elektrons mit seinem Antiteilchen, dem Positron. Dabei vernichten sich beide und zerstrahlen komplett zu purer Energie, zu 2 sogenannten Gammablitzen. Zusätzlich aber sollte dann noch etwas passieren.
Die in den beiden Teilchen gespeicherte Information sollte ebenfalls vernichtet werden, und zwar durch Abstrahlung 2 zusätzlicher Lichtblitze von sehr geringer Energie, vermutlich im Infrarotbereich.
Das klingt etwas sehr speziell,
entgegnet Klaus Lemmerzahl.
Man kann natürlich fragen, ob jetzt diese vielleicht naive Art und Weise, die Information zu einer Masse zu machen und die dann einfach der Masse der Elementarteilchen hinzuzuaddieren, ob das jetzt die richtige Art und Weise ist.
Warum die Information ausgerechnet in 2 Infrarotblitze zerstrahlen soll und ihre Masse nicht einfach den sowieso entstehenden Gammablitzen aufgeschlagen wird, diese Annahme erscheint willkürlich. Doch aller Kritik zum Trotz hofft Melvin Wobson, dass sein Vorschlag irgendwann in die Tat umgesetzt wird.
Es ist kein sehr teures Experiment. Und ich hoffe, dass das irgendjemand vielleicht versuchen wird. Ich würde es zwar gern selber machen, aber dazu brauche ich etwas Geld. Doch ich fürchte, das ist im Moment nicht machbar.
Frank Grotelüschen war das über eine bisher unbewiesene Hypothese aus der Physik. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Claudia Neumeier.
Pflanzen können in Monderde wachsen. Forschende in Florida haben es geschafft, die krautige Ackerschmalwand in Bodenmaterial vom Mond anzupflanzen. Astronauten aus dem Apollo-Programm hatten es mit auf die Erde gebracht. Im Journal Communications Biology heißt es, dass die Pflanzen zwar nicht so robust waren wie solche, die in Erde von der Erde gewachsen sind oder in nachgebildetem Mondboden aus Vulkanasche, aber sie wuchsen. Unerwarteterweise, denn der Mondboden ist nährstoffarm und reich an Eisen. Diese Forschung könnte der Grundstein dafür sein, eines Tages Pflanzen auf dem Mond zu züchten. Oder um zu verstehen, welche Gene es Pflanzen ermöglichen würden, auf Monderde zu wachsen. Der genetische Ursprung der ersten Ackerbauern ist geklärt. Bisher dachte man, sie stammten aus einer Region im Nahen Osten, wo es die ersten Anzeichen für Ackerbau und eine sesshafte Lebensweise vor 11.000 Jahren gibt. Ein internationales Forschungsteam hat genetisches Material untersucht und herausgefunden, die ersten Bauern entstammen einer Mischung aus Jäger- und Sammlergruppen, die sich über den Nahen Osten bis nach Südosteuropa erstreckten. Laut der Studie, die im Journal Cell erschienen ist, fand am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren wohl eine unerwartete und komplexe Bevölkerungsdynamik statt. Gene von Menschen verschiedener Herkunft vermischten sich und es entstanden die Bevölkerungsgruppen, die sesshaft wurden und den Ackerbau erfanden. Ein Baum aus den Wäldern Ozeaniens liefert möglichen Wirkstoff gegen Depression. Ein Tee aus der Rinde der weißen Magnolie versetzt Menschen in einen traumähnlichen Zustand und soll Schmerz und Fieber lindern. Indigene Völker nutzen die Pflanze als Heilmittel und für Zeremonien. Chemikern in Kalifornien ist es nun gelungen, einen der Naturstoffe aus der Baumrinde im Labor zu synthetisieren. Im Journal Nature beschreiben sie, dass der Stoff an die Opioidrezeptoren in menschlichen Gehirnzellen bindet. Anders als opioidhaltige Schmerzmittel aktiviert er die Rezeptoren jedoch nicht, sondern schaltet sie ab. Die Deaktivierung der Opioidrezeptoren halten manche Forschende für einen Weg, Depressionen und Angstzustände zu behandeln. Bis daraus aber ein Medikament für den Menschen entstehen könnte, ist noch mehr Forschungsarbeit notwendig. Ein neues Verfahren ermöglicht Materialforschung im Terapascal-Bereich. Das entspricht einem 10-Millionen-fachen des Luftdrucks auf der Erde. Ein internationales Forschungsteam beschreibt im Journal Nature, wie es das Probenmaterial zwischen zwei Diamanten platziert und mit einem Laserstrahl erhitzt. Unter dem enormen Druck stellten die Forschenden neuartige Rhenium-Verbindungen her. Die Methode ermöglicht es, Materialien herzustellen und zu erforschen, die, wenn überhaupt, nur unter extremen Drücken im Weltall existieren. Im Mittelpunkt des Planeten Uranus etwa. Kleinere weibliche nordatlantische Glattwale haben weniger Kälber. Das haben Forschende in den USA anhand von Luftbildaufnahmen aus 20 Jahren herausgefunden. Im Journal MEPS schreiben sie, dass die kleineren Glattwalkühe weniger Nachwuchs pro Jahr haben als ihre größeren Artgenossinnen. Die Kälber scheinen auch weniger robust zu sein. Frühere Studien zeigten, dass nordatlantische Glattwale immer kleiner werden. Wahrscheinlich lässt sich das auf Stress durch menschliche Aktivitäten zurückführen.
Sternzeit, 13. Mai. Britischer Weltraummann für den ESC. Beim Eurovision Song Contest morgen in Turin besingt der englische Singer-Songwriter Sam Ryder, was er als Astronaut tun würde. Sein Lied Spaceman, vorgetragen mit fast umlaufbar hoher Stimme, verrät gute Kenntnisse des Weltalls. Dem Weltraummann gefällt es allerdings nur bedingt in den kosmischen Weiten. Er sieht sich als Zentrum seines eigenen einsamen Universums, während sein gebrochenes Herz jemandem am Boden gehört. Auch Profi-Astronauten sind nicht immer glücklich im All, wobei das die Raumfahrtagenturen gern überspielen. Den Menschen auf der ISS steht stets professionelle Hilfe zur Verfügung, auf die sie vertraulich zurückgreifen können. Sam Ryders Spaceman driftet in seiner schwebenden Burg durch die Dunkelheit, redet mit Satelliten, reibt sich die Schultern an den Sternen, sucht nach Leben und taucht dabei tief in schwarze Löcher ein, womöglich auch in das im Zentrum der Milchstraße. Aus dem gäbe es im echten Universum kein Entrinnen. Und für solche Touren müsste es tausende Lichtjahre hinausgehen, viel weiter als bis zu Mond und Mars. Am Schluss besingt der Astronaut noch einmal, dass da überall nur Weltraum sei und er nach Hause wolle. So geht es den Profis nach Monaten auf der ISS meist auch. Der Musikjournalist Peter Urban, der Fixstern des NDR im ESC-Universum, bescheinigt dem Lied überragende Qualität und zählt es zu den Favoriten. Vielleicht hebt morgen Abend ganz Europa musikalisch ab. Solche Raumflüge gelingen am besten in der Fantasie.
Milliardär Elon Musk wollte eigentlich Twitter kaufen. Heute kam dann die Meldung, vielleicht kommt es doch nicht dazu. Die Einzelheiten gleich hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Ihnen noch einen schönen Tag.